Servus miteinander, die dritte Folge, Mir san 4, wieder mit Torben. Torben, hey, wie geht's?
Guten Morgen, sehr gut, danke.
Kerry, dir?
Alles guten fit? Morgen, alles bestens, bei euch auch.
Schön, ich kann mich auch nicht beschweren. Wir sprechen heute über den Ibiza-Trip, kurz zumindest, und personalisieren ansonsten mal wieder viel. Reden über Thomas Müller, reden über Leroy Sané und über zwei potenzielle Neuzugänge, die immer wieder thematisiert werden. Florian Wirtz und Jonathan Tah, auf geht's.
Mir san 4, der FC Bayern Podcast von Sky Sport.
Wir starten mit einem Aufregerthema. Der FC Hollywood ist gefühlt noch mal ein bisschen mehr zurückgekommen in die vergangenen Wochen mit dem Thema Ibiza und Partytrip. Der war erst schon angedacht, nachdem die Meisterschaft dann feststand. Der Vorstand um Max Eberl haben dann gesagt, nee, macht es mal nicht, der Wettbewerb läuft noch. Und jetzt war es dann eben doch erlaubt. Die Mannschaft ist nach Ibiza geflogen, hatte 3 Tage frei, hat entsprechend gefeiert. Und es hat aber ja für viel, vielleicht ist Empörung ein bisschen zu großes Wort, aber hat für Verwunderung zumindest gesorgt. Mich interessiert dazu in erster Linie eure Meinung. Torben, du warst ja auch kein Kind von Traurigkeit, so gerade während deiner aktiven Karriere hast vielleicht auch das ein oder andere Bier mal getrunken, die ein oder andere Party gefeiert. Wie kritisch siehst du es denn?
Ich sehe es nicht kritisch oder beziehungsweise nicht so kritisch, wie es auf der einen Seite dargestellt ist. Es gibt ja zwei Seiten. Die einen sagen völlig legitim und in Ordnung. Es gibt welche, die sich aufregen. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Die Bayern sind vor 2 Wochen Meister geworden. Sie haben im Käfer gefeiert. Sie haben letztes Wochenende im Stadion gefeiert. Sie haben in Jacobs gefeiert. Und sie haben jetzt 3 Tage frei bekommen. Und wenn man als, und ich sag's wirklich so und meins auch gar nicht lächerlich, sondern wenn man eine Teambuilding-Maßnahme macht und eben halt damit 13, 14 Spieler diese 3 freie Tage gemeinsam nutzt, um nach Ibiza zu fliegen, um dort sicherlich auch die Meisterschaft zu feiern, nebenher auch noch ein bisschen Sport zu machen. Ich meine, wir haben die Bilder gesehen, das haben die nicht einfach nur so gemacht, Goretzka, Stani und Pavlovic. Dann ist es völlig in Ordnung für mich, dass sie dann dahin fliegen und feiern. Sie können auch irgendwo ins Wellness Hotel fahren und sich da wegbrezeln und zusammen feiern. Ich meine, es gibt ja viele Möglichkeiten. Und es gab es auch beim FC Bayern München, wo Spieler eben halt auch unter der Saison nach Mykonos geflogen sind mit einem Heli oder mit einem Privatjet für 2 Tage, wenn sie mal 2 Tage frei hatten. Das ist alles nicht neu. Mich wundert nur, dass eben dann in der Konsequenz Max Eberl vor 2 Wochen gesagt hat, laufender Wettbewerb und jetzt eben ein Spieltag vor Schluss, das dann aufweicht und sie dann doch fliegen lässt. Also das habe ich tatsächlich in der Außendarstellung nicht ganz verstanden. Das ist das, was mich so ein bisschen stört an der ganzen Geschichte. Aber dass die Jungs wegfliegen, halte ich für völlig legitim, weil sie am Samstag genau wissen, alle schauen drauf, sie werden eine seriöse Leistung auf den Rasen bringen und werden das Spiel gegen Hoffenheim versuchen zu gewinnen.
Ich habe dem tatsächlich überhaupt nichts hinzuzufügen. Ich sehe es genauso, das sind erwachsene Menschen, die professionell damit umgehen, die auch am Samstag das Fußballspiel genauso ernsthaft angehen werden wie jedes andere. Kerry, du lächelst so ein bisschen, siehst du es anders?
Ja, es zeigt ja auch, dass es in der Mannschaft funktioniert, also dass die Mannschaft auch zusammengewachsen ist und zusammen auch was unternehmen möchte. Jetzt gab es auch gestern Abend noch, also am Dienstagabend noch eine Aktion von Thomas Müller in der Therme Erding, der hat die Spieler und auch noch Familien eingeladen zum Rutschenparadies und auch das zeigt ja, dass die Mannschaft da auch zusammen Dinge unternimmt. Thomas Müller ja von der Therme Erding ein Partner und deswegen, also ich sehe das ähnlich wie ihr, ich meine, es gibt genug Jungs, die auch mal, wenn sie 2 freie Tage haben bei den Bayern, dann mal nach Paris fliegen, nach London fliegen, da auch nochmal einen Städtetrip machen und das ja kostet klar ein paar Körner, wenn du eine Reise machst, aber das ist jetzt nicht so, dass die 8 Stunden oder 10 Stunden im Flieger sitzen, da nichts zu essen kriegen und sich dann da die Rüstung verbiegen irgendwo, also so ist es nicht und ich finde, wir übertreiben da immer ein bisschen und ich finde es dann auch, also nicht wir, sondern in der Außen, so, das ist so ein bisschen, das heißt Neidgesellschaft, aber wir leben in so einer Gesellschaft und da wird dann immer so dieses Fingerpointing betrieben und ich finde das in dem Fall auch ein bisschen lächerlich und wenn jetzt irgendein anderer Verein da hinkommt und sich äußert, das finde ich auch scheinheilig, weil am Ende des Tages haben jetzt die Vereine auch 33 Spieltage gehabt, sich in eine bessere Position zu bringen, wenn wir jetzt beispielsweise von Hoffenheim und Heidenheim sprechen und jetzt zu sagen, ach, die Bayern, wegen denen steigen wir ab oder wegen denen verpassen wir die Relegation oder wegen denen sind wir jetzt in der Relegation. Also das traue ich jetzt auch zum Beispiel den Heidenheimern und Frank Schmidt nicht zu. Also Frank Schmidt habe ich jetzt auch kennengelernt, der hat selbst auch gegen die Kugel getreten, sogar mal irgendwann in der Jugendnationalmannschaft Max Eberl zusammengespielt. Also ich glaube jetzt nicht, dass der irgendwie denkt, okay, was machen die Bayern denn da? Also es würde mich wundern, wenn da noch was kommt aus Heidenheim, und es würde mich auch wundern, wie Torben gesagt hat schon, wenn die Bayern da jetzt nicht erst recht Gas geben gegen die TSG. Also wir haben uns ja auch ein bisschen in der Mannschaft mal umgehört, also die wollen sich jetzt nicht vorwerfen lassen, dass sie da Wettbewerbsverzerrung betreiben oder dass sie da irgendwie Hoffenheim gewinnen lassen wollen. Also so ist es dann am Ende auch nicht.
Ja, Holger Sambreit hat sich ja auch geäußert, ne? Hat sich ja dazu auch ein Statement abgegeben, dass sie es jetzt auch nicht ganz so schlimm finden und dass natürlich die Bayern da am Wochenende versuchen, Hoffenheim zu schlagen. Also, und Sacha Boué auch mal ein Beispiel, der ist gestern auch aus Paris zurückgeflogen. Der wurde auch gesehen von einem Bekannten von mir, der da auch, ja, vielleicht leicht angeschlagen am Gate saß. Und gibt so viele Beispiele, die man dann auch nicht komplett kontrollieren kann, wo die Spieler sich dann eben rumtreiben, und nochmals, fand's gut, Teambuilding, Spaß haben.
Ja, genau dieser Aspekt, Teambuilding, und der eben auch zeigt, dass es wirklich eine Mannschaft jetzt mittlerweile hat geworden, ist eine Einheit, viele Freunde und Freundschaften, die da entstanden sind. Und jetzt schaffe ich eine Überleitung. Jemand, der da viel Anteil hat an einem guten Teamgefüge, ist mit Sicherheit Thomas Müller. So der Spaßvogel in der Truppe, war auch auf Ibiza dabei. Kerry hat's gesagt, danach wurde auch gerutscht, hat in die Therme Erding eingeladen. Und Samstag hat er sein letztes Bundesliga-Heimspiel für die Bayern gemacht, sein 750. insgesamt. Wie kann man sich denn so laut was zu trinken einschenken? Das ist ja Wahnsinn.
War das, ihr beschwert euch über meine Katzen, jetzt darf ich mir nicht was zu trinken einschenken, darf ich noch atmen oder was?
Wenn es leise ist, okay.
Ja, okay, Entschuldigung, da draußen, wenn es zu laut war.
So, Thomas Müller, 750. Spiel für die Bayern gemacht, letztes Bundesliga-Heimspiel. Wir waren alle drei im Stadion. Ich frage dich mal erstmal, Torben, wie hast du es erlebt, so sein Abschied, sein letztes Heimspiel für die Bayern in dieser knuffigen Arena?
War schon emotional. Hab's mir fast noch emotionaler vorgestellt im Vorfeld, dass da vielleicht noch mehr Emotionen rüberkommen, noch mehr Wärme, die natürlich klar zu spüren waren da im Stadion, aber dass er so gefasst reagiert, das hat mich schon ein bisschen überrascht, weil ich habe schon gedacht, dass er möglicherweise bei ihm doch noch ein bisschen mehr rausbricht, ist aber für mich eben auch das klare Zeichen, dass er eben halt nicht aufhört, Fußball zu spielen. Weil ich glaube, das macht noch ein bisschen mehr mit dir, wenn du weißt, so okay, ich hänge jetzt meine Stiefel da komplett an den Nagel und es ist vorbei und es war jetzt tatsächlich das allerletzte Heimspiel und danach kommt gar nichts mehr auf der großen Fußballbühne. Aber es war schon ein würdiger Rahmen, die Auswechslung, die Standing Ovations, auch danach die Einladung noch an Jacobs, die er tatsächlich selbst initiiert hat, da eben halt alle nochmal eingeladen hat, und also das war schon bemerkenswert und hat Spaß gemacht, da im Stadion dabei zu sein.
Ja, ich glaube, es kommt auch dazu, er spielt ja noch die Club-WM, ne? Also das dürfen wir nicht vergessen, das war alles andere als sein letztes Pflichtspiel für die Bayern, und es wird irgendwann mit Sicherheit auch noch ein offizielles Abschiedsspiel geben, vielleicht wird es ja dann nochmal ein kleines bisschen emotionaler. Kerry, wie hast du es empfunden am Samstag, der Vollständigkeit halber?
Ja, ich habe es jetzt nicht so empfunden, dass er das schon richtig realisiert hat. Also klar, er war angefasst, er hat jetzt aber auch keine Träne verdrückt, hat dann auch nach dem Spiel gesagt, wieso soll ich auch traurig sein, es war doch schön. Also es kam mir jetzt nicht so vor, dass Thomas Müller das auch schon so richtig gefasst hat, weil er auch noch ein Wettbewerbstyp ist und jetzt am Samstag auch nochmal dieses Spiel ansteht in Hoffenheim und dann von dir auch angesprochen die Club-WM. Ich bin ja dann auch in den USA dabei, da werde ich ihn dann mal ganz genau beobachten, ob da noch irgendwie eine Träne bei ihm fließt. Aber wahrscheinlich war er ein bisschen angefasster nach dem Champions League aus in Mailand. Da hatte er nämlich auch ein Tränchen im Auge, als dann die Fans nochmal oben im San Siro Thomas Müller skandiert haben. Insgesamt, ja, ein schöner Abend, was Torben auch gesagt hat. Ich finde auch immer, der Umgang von ihm mit uns Journalisten, der ist einfach sehr fair, der ist auf Augenhöhe. Da merkst du auch keine Star-Allüren, da kann man auch nochmal nach dem Spiel, hat mir nochmal die Hand gegeben, ganz respektvoll, das finde ich dann auch schön, ne? Also das ist auch was Schönes, was man dann zurückbekommt von so einem großen Sportler. Und er hat sich dann ja auch nochmal bei allen Journalisten bedankt für die Zusammenarbeit und dann noch spaßeshalber gesagt, er stellt sich die Fragen jetzt selbst und er beantwortet sie dann auch selbst. A la Klaus Augenthaler. Ja, hat nur so halb funktioniert, aber ja, ist einfach ein Unikat. Wir haben schon so oft drüber gesprochen und ich würde mich freuen, wenn er bald wieder irgendwie im Bayern-Kosmos oder im Fußball-Kosmos dann auch in Deutschland unterwegs ist und nicht allzu viel Zeit dann woanders verbringt.
Ja, wir hatten ihn gestern auch exklusiv noch im Interview, der Kollege Michael Leopold, der ihn auch so ein bisschen besser kennt, hat dieses Interview geführt. Das gibt's dann ab heute, also ab Mittwoch auch auf allen Sky-Plattformen, sehr zu empfehlen, sollte man sich reinziehen. Und natürlich hat Leo ihn auch nach seiner Zukunft gefragt, unser nächstes Thema. Sinngemäß seine Antwort, und ich habe mir gerade auch das Video noch kurz angeguckt, ich glaub's ihm, er sagt, er weiß es nicht. Und er guckt dann Müller-like nach oben und sagt, steht in den Sternen. Kerry, Was meinst du und was sind vor allem unsere Infos, was seine Zukunft betrifft?
Ja, er will sich mit seiner Entscheidung weiter Zeit lassen. Wir hatten ja auch schon mehrfach drüber gesprochen. Es könnte sogar erst nach der Club-WM eine Entscheidung fallen. Und Torben hat ja auch sich ein bisschen umgehört, da auch die Info bekommen, Karriereende nicht komplett ausgeschlossen. Müssen wir jetzt abwarten, was die nächsten Wochen bringen. Aber fest steht, ein Verein, der gibt richtig Gas. LAFC, der Partnerclub des FC Bayern, der hat ihm bereits einen klaren und ambitionierten Plan präsentiert. Da geht es um einen Vertrag, der mindestens 2 Jahre gültig wäre. Und er soll jetzt nicht dieser reine PR-Transfer werden, wenn das klappt mit diesem Wechsel. Er soll wirklich ein auch sportlich ambitionierter Spieler sein, der dann auch einen wichtigen Part einnimmt in dieser Truppe. Und LAFC spielt um Titel mit. Das ist Thomas Müller auch wichtig. Ich glaube jetzt nicht, dass er sich irgendwie beim Tabellenzehnten der Serie A nochmal irgendwie aufs Feld dann schicken lässt, der will Titel gewinnen. Und wenn es dann eben in der MLS so ist, dann ist es für ihn sicher eine Option, nach Los Angeles zu gehen. Jochen Sauer, der ist ja Campus-Chef bei den Bayern und betreut auch dieses Red and Gold, diese Partnerschaft zwischen Bayern und LAFC, und der ist da so ein bisschen der Vermittler in der ganzen Geschichte. Der präsentiert da auch die Pläne, hat natürlich die kürzesten Drähte nach Kalifornien, und da gilt es jetzt eben eine Entscheidung zu finden. Eins ist aber auch klar, LAFC hat es immer geschafft, diese europäischen Topspieler auch in den vergangenen Jahren einzubinden. Den Verein gibt es ja erst seit 2017, 2018 in der MLS. Die hatten Gareth Bale schon dort, den haben sie gut integriert, haben jetzt mit Hugo Lloris und Olivier Giroud auch zwei, wie man sagen, namhafte Spieler aus Europa in der Truppe, und das ist eben auch wichtig für den Verein. Die schreiben sich auf die Fahnen, da auch diese europäischen Spieler auch einzubinden, weil ich stelle mir immer die Frage, Thomas Müller, passt er da überhaupt rein, auch als Typ nach Kalifornien? Aber sie wollen ihm da wirklich ein gutes Umfeld bieten und eben auch die Aussicht auf Titel.
Hast zumindest Stand jetzt auch noch, wenn er denn bleibt, einen Trainer, der die Bundesliga auch kennt, mit Steven Cherundolo. Spannende Nummer. Denkst du auch, Torben, dass Müller noch so das mit am wichtigsten ist, dass er so dieses Kompetitive hat? Weil man könnte ja auch denken, nach dieser Karriere, nach diesen vielen, vielen Jahren bei dem großen Verein auch, boah, eigentlich will ich einfach nur ruhig machen, und dann gäbe es vielleicht noch entspanntere Optionen.
Na, Thomas Müller hat es dahin gebracht, aufgrund seiner Einstellung zu dem Beruf, zum Fußball, seine Leidenschaft, seine Energie, seine Intensität. Und deswegen wird Thomas Müller, was Kerry gesagt hat, dann eben auch sich zumindest in der Liga dann auch einen ambitionierten Club suchen, wo er dann eben auch noch seinen Impact geben kann, wo er erfolgreich mit sein kann. Und jetzt einfach nur austrudeln zu lassen, so 2 Jahre ein bisschen Halligalli machen und nebenher so ein bisschen zu kicken, das ist nicht Thomas Müller. Also deswegen kann ich das auch aus seiner Sicht irgendwo nachvollziehen, dass er überlegt, möglicherweise dann eben halt auch aufzuhören. Ne? Und das wird jetzt in ihm reifen, mit der Club-WM sicherlich da auch nochmal in sich reinzuhorchen. Tut's doch zu doll weh oder hat er nicht mehr die Körner? Und dann eben final seine Entscheidung zu fällen und zu treffen. Und ich glaube ihm das zu 100%, wenn er eben auch diese Aussage, das deckt sich auch mit unseren Infos, dann eben auch so gesagt hat, dass er es Stand jetzt noch nicht zu 100% weiß.
Du hörst es auch in jedem Training, Thomas Müller, er schreit immer, er ruft immer, er will jedes Trainingsspiel gewinnen. Also wir hören das ja immer, er ist wirklich der Energiebolzen in dieser Truppe, er will wirklich immer gewinnen, und deswegen ist es für ihn, glaube ich, nicht verhandelbar, da irgendwie nochmal zu einem Verein zu gehen, der auch ambitioniert ist.
Ist ja auch jetzt, dann hat er, wenn es einigermaßen gut läuft bei der Club-WM, hat er ja auch 3, 4, 5 Wochen USA-Erfahrung schon mal, kann auch so ein bisschen nochmal, ja, testen, ist es was für mich, auch vielleicht da zu wohnen, und lasse ich dann meine Pferde in der Zeit in der Nähe von München, lohnt sich das, ist es mir das wert und so weiter. Wird auf jeden Fall interessant, wird uns mit Sicherheit die nächsten Wochen auch hier im Podcast noch verfolgen, ist ja logisch. Ansonsten, wir haben es kurz angesprochen, Spiel gegen Gladbach, 2-0 Sieg, souveräner Auftritt, gefühlt hat die Mannschaft alles oder zumindest sehr viel dafür gemacht, um Thomas Müller noch so zumindest einen Assist oder vielleicht ein Tor auch zu schenken, in Anführungszeichen. Hat am Ende nicht funktioniert. Ansonsten zum Spiel, wollt ihr noch was loswerden? Ist euch was aufgefallen?
Nichts, was so extrem haften geblieben ist, dass man das noch erwähnen muss. Du hast richtig gesagt, Thomas hat den bührenden letzten Sieg im letzten Heimspiel von ihm dann eben auch zu verfestigen. Und ja, war souveräne, solide Leistung. Und danach die Feierlichkeiten waren ja auch schön anzuschauen. Harry Kane, Bierdusche, Odyssee festgehalten von Thomas Müller, der dann eben halt auch die ganze Zeit versucht hat, sich dagegen zu wehren. Das waren natürlich dann auch schöne Bilder und von daher seriös runtergespielt und genauso seriös jetzt dann am Samstag gegen Hoffenheim.
Manuel Neuer, den können wir vielleicht noch erwähnen. Starkes Comeback aus meiner Sicht gegeben, einige starke Paraden gezeigt und dann auch mit dazu beigetragen, dass Müller einen tollen Abschied hatte. Also der hat wirklich ein, zwei richtig starke Dinge rausgeholt. Deswegen finde, das können wir aus sportlicher Sicht noch erwähnen. Ansonsten souveräne Geschichte.
Absolut. Es gab viel Konfetti. Ich habe auch ein bisschen was abbekommen, aber war mitten im Konfetti-Regen. Und wisst ihr, wo die Bayern auch Konfetti mit Sicherheit verteilen würden? Wenn der Transfer von Florian Wirtz tatsächlich klappt. Unser nächstes großes Thema, so das Thema, dass er die...
Top Überleitung, Junge.
Danke. Ich habe geübt. Kerry, vielleicht einmal von dir. Es ist kompliziert. Es gibt immer wieder neue Wasserstandsmeldungen. Jedes Medium hat so ein bisschen einen eigenen Stand. Was ist denn unser Stand und aus unserer Sicht natürlich auch der richtige Stand der Dinge?
Ich komme nicht so ganz auf die Überleitung klar. Ich glaube, du hast die ganze Nacht darüber nachgedacht, wie du das jetzt überleitest, aber nächtelang, die ganze Woche. Spaß beiseite. Flo Wirtz ist das Thema und wird das Thema weiter bleiben. Aus Sicht der Bayern gibt es diese Einigung, aber aus Sicht von Wirtz bin ich mir nicht ganz sicher, wenn er eben nochmal mit seiner Familie da nach Manchester reist und sich das auch nochmal anhört, was ja auch legitim ist. Ich finde, wir dürfen es nicht ganz überbewerten, dass es jetzt heißt, boah, der steht kurz vor einem Wechsel zu Pep Guardiola. Es ist auch eine Frage des Respekts, da mal zu erscheinen, wenn dieser Verein anklopft und anruft und sagst, hey, du sollst der Nachfolger von Kevin De Bruyne werden. Und am Ende des Tages ist es so, dass die Bayern sich ja auch mit der Familie Wirtz getroffen haben. Es gab Gespräche und jetzt liegt es dann am Ende am Spieler. Und solange Bayer Leverkusen, und das nehme ich dann auch Fernando Caro und Simon Rolfes ab, die wir ja auch ständig danach fragen, solange die nicht sagen, der Spieler hat uns nicht informiert, ist alles offen. So, am Ende gibt es viele Tendenzen, es gibt viele Gefühle, aber wir sind auch davon, mein Gefühl, sehr weit entfernt, dass Florian Wirtz jetzt hier an der Säbener Straße auftaucht. Da ist ja auch so ein KI-Foto durchs Netz kursiert. Also da müssen wir alle mal ein bisschen den Ball flach halten. Das ist Anfang Mai und das Transferfenster, wie wir wissen, halt ganz lange offen. Und ich bin mir nicht sicher, ob, natürlich wäre es der Wunsch aller Beteiligten, auch bei Bayern, Florian Wirtz schon mit in die USA zu nehmen, zur Club-WM, dass der da schon einen Teil dieser Ablöse auch quasi wieder reinspielen kann. 115 Millionen Euro gibt es ja für den Sieger. Aber wir wissen ja, wie das Poker im Hintergrund läuft. Da geht es um ganz viel Geld und Bayer Leverkusen will mal mindestens 120, 130 Millionen an Fix und dann nochmal 20 Millionen, was wir auch berichtet haben, an Variablen drauf. Da sind wir bei 150 Millionen Euro und die Bayern wollen den Spieler unbedingt verpflichten, aber das heißt nicht, dass die jetzt sagen, okay, nimmt jetzt mal schnell die 150 Millionen Euro und dann sind wir durch mit dem Thema.
Spielt halt auch mit rein, dass das Leverkusen, wenn sie die Wahl hätten, ihn natürlich auch lieber dann nicht zu einem direkten Konkurrenten in der Bundesliga verkaufen würden, sondern dann eher zum Beispiel die Option Manchester City. Es ist vielleicht kurz zusammengefasst, ist es vielleicht so, oder kann man es vielleicht so sagen, die Bayern hätten die natürlich wahnsinnig gern nach wie vor, die Bayern haben auch nach wie vor gute Karten, aber es ist alles andere als fix und zum Beispiel ein Manchester City-Wechsel auch nach wie vor eine Möglichkeit. Tom, erklär du mir vielleicht mal kurz, so Mischung, Reporter, Ex-Profi, wieso gibt's jetzt da so viel hin und her?
Weil Florian Wirtz sich noch nicht klar committed hat. Es gibt kein verifizierte Aussagen von ihm. Ich wechsle und will nur zu den Bayern oder ich will nur zu Manchester City oder ich will in Leverkusen bleiben. Das gibt's nicht von ihm, das gibt's nicht von von Vaterwärts, sondern es gibt ja eigentlich nur ein Zitat, Sports Illustrated, glaube ich, wo er das gesagt hat, er kann sich durchaus mal einen Wechsel vorstellen, dass er auch in einer anderen Kabine funktionieren würde und so weiter und so fort. Da steht aber nicht in der kommenden Saison, also das ist auch völlig offen und das ist völlig legitim, dass ein Florian Wirtz, ein absolutes Top-Juwel, einfach auch den Markt sondiert und sich Angebote anhört und auch abholt. Die Bayern ja, aber dass er klar sagt, ich will nur zum FC Bayern München, die Aussage habe ich von ihm persönlich noch nie gehört. Und solange das nicht geschehen ist, ist es vollkommen legitim, dass er mit Pep Guardiola spricht, dass er mit den Bayern spricht, dass er mit Verein XY spricht, dass er auch mit Leverkusen spricht, die sich ja nach wie vor noch erhoffen, dass er eben halt noch eine Saison auch in Leverkusen bleibt. Also das ist für mich eben halt noch alles offen und das, was ihr alle richtig angesprochen habt, dieses, ja, jeder hört was, meint was zu hören, meint was zu wissen, ob es jetzt auch wir in unserer Branche sind oder auch Fans oder wie auch immer, das wird ja überall sofort durch die sozialen Kanäle hochgefeuert und jeder springt drauf und also das ist eine ganz, ganz sensible Personalie, Flo Wirtz, und deswegen, das hatte ich dir vorhin im Vorgespräch auch mal gesagt, als ich in Freiburg gespielt habe, erste Liga, hatte ich am Ende der Saison 10 Angebote aus der Bundesliga. So, und das war ja auch legitim, dass ich dann auch natürlich mir diese Angebote angehört habe, dass ich mit Trainern gesprochen habe, um eben halt auch meine eigene Perspektive und meinen eigenen Weg da auch irgendwo dann eben auch gesagt zu bekommen, um dann eben auch rauszufiltern und sukzessive am Ende dann eben mich für einen Verein, damals aus Leverkusen, dann auch entschieden habe. Und das ist auch richtig, was Familie Wirtz dort macht, sich eben komplett rauszuhalten und eben halt einfach zu machen und sich alle Dinge überall anzuhören und dann am Ende für sich selbst die Entscheidung zu treffen, ich unterschreibe da oder ich bleibe.
Ist man nur nicht mehr gewohnt, dass eine Seite so gar nichts raushaut, in Anführungszeichen, ob es dann Infos sind oder mal ein Zitat, mal ein Interview.
Ja, weil es die Familie macht.
Ja, genau. Aber ist auch aus meiner Sicht, ich bin da total bei dir, ist richtig, sorgt zwar für mehr Spekulationen, aber gleichzeitig auch für mehr Ruhe und weniger aufgreifen natürlich dann dieser Zitate und so weiter. Wir können ja mal versuchen, ein bisschen aufzudröseln. Jetzt nehmen wir vielleicht mal die drei Parteien, eben Leverkusen, seinen aktuellen Club, und die beiden jetzt wahrscheinlichsten neuen Clubs, wenn er denn wechselt, Bayern und City. Vielleicht fange ich mit dem Ex-Club an. Torben, was spricht aus deiner Sicht, bisschen aus der Hüfte geschossen, für einen Verbleib?
Umfeld? Vielleicht nochmal mit einer veränderten Mannschaft, weil da wird ja was passieren, ein neuer Trainer kommt, sich da dann eben halt auch nochmal auf diesem Terrain nochmal neu zu beweisen als Führungsspieler oder als junger Führungsspieler dann eben auch voranzugehen. Aber ich sehe eben halt auch die Gefahr, dass eben ein Xabi Alonso dann nicht mehr da ist, dass Jonathan Tah nicht mehr da ist, dass möglicherweise, das wird uns beschäftigen, der ein oder andere Transferweggang eben halt auch noch passieren wird.
Genau, ne?
Da passiert schon was, und wenn er dann, und da sehe ich die Gefahr bei Bayern 04 Leverkusen tatsächlich in der kommenden Saison, auf einmal um Platz 3 bis 6 spielt und eben halt nicht mehr ambitioniert um die Schale spielt, dann kann sowas auch mal ein vergeudetes Jahr sein für so einen jungen Spieler, der ja, wie gesagt, oft auf allerhöchsten internationalen Niveau spielen kann. Deswegen, ja, ich weiß nicht, ob er dann unbedingt den Weg, den er jetzt gemacht hat, dann noch ein Jahr in Leverkusen bleiben muss, soll, wie auch immer. Also
die Geschichte ist auserzählt. Für mich ist die Geschichte Wirtz-Leverkusen auserzählt. Ich glaube, da kann er nicht den nächsten Schritt machen, auch nicht den Schritt raus, mal aus der Komfortzone, Umfeld schön und gut, aber der Junge ist jetzt auch in einem Alter, in dem er diesen Schritt mal machen kann, ob es dann Bayern ist, ob es dann City ist. Die Entscheidung ist ja auch super schwierig. Auf der einen Seite kannst du auch nach München ziehen, das ist auch mal ein Riesenvorteil, auch aus privater Sicht in München zu leben. Wirst beim bekanntesten Club in Deutschland, das ist einfach der FC Bayern, weiter dich entwickeln können in der Bundesliga, die du schon kennst, neue Impulse bekommen, mit deinem Buddy Jamal Musiala zusammenspielen, mit Michael Olise, das liest sich da vorne nicht schlecht, Harry Kane. Das ist schon gut, aber auf der anderen Seite kannst du dich auch von Pep Guardiola weiterentwickeln lassen in Manchester, und der will dich zum Nachfolger von Kevin De Bruyne aufbauen. Also deswegen ist die Entscheidung auch super schwierig für Florian Wirtz. Trotzdem, die Bayern sind optimistisch, dass das klappt, weil ja auch die Beziehung von Uli Hoeneß, gerade auch zum Papa Hans-Joachim Wirtz, sehr gut ist und die sich ja mehrfach schon unterhalten und getroffen haben. Aber klar, am Ende muss der Junge dann auch sagen, was er möchte. Und da gibt es dann sicher mehr als nur eine Option für ihn.
Du hast halt bei Leverkusen, zum einen hast du Gewissheit, dass Spieler gehen und dass der Trainer geht. Zum anderen hast du aber gleichzeitig auch noch Ungewissheit. Wer wird denn jetzt der neue Trainer? Cesc Fabregas hat gestern abgesagt nach unseren Infos. Das wäre ja dann ähnlich ambitionierter, mit fast so großem Namen wie Xabi Alonso gewesen, auch wieder in Spanien, wieder ein, der noch jung ist, der Spieler weiterentwickeln kann. Das wäre vielleicht so einer gewesen, wo ich mir vorstellen kann, dass das Wirtz auch nochmal sagt, das ist ein Argument für mich, für den Verbleib. Jetzt schauen wir mal, wer es am Ende wird. Und ja, Bayern hast du gesagt, Kerry, und bei City, du hast natürlich dann auch viel Konkurrenz gerade da vorne drin, aber auch diese Ambition dann zu haben, ich will der Nachfolger von Kevin De Bruyne, von einem der besten Mittelfeldspieler, den die Premier League je gesehen hat, ich will der sein und will der werden. Das ist natürlich auch nochmal ein Anreiz, und Pep Guardiola als Trainer sowieso. Was ich nicht weiß, ist, ob man Kartoffeln auf die Eins so 1:1 auf Englisch übersetzen kann. Das wäre dann noch die Frage. Potatoes on the one.
Ja. Und Manchester ist jetzt auch nicht so schön wie München, müssen wir auch mal sagen. Also da ist München schon nochmal schöner, das Wetter ist auch ein bisschen besser, du bist schnell in den Bergen, das hat auf jeden Fall einige Vorteile.
Aber großer Vorteil an der Stelle, ganz kurz noch mit Manchester, Vorteil, Alberts Schloss kennen wir alle drei, ne? Wäre ein Riesenargument für Manchester.
Ja, das ist, gibt das mal bei Google ein, geht da mal hin, da könnt ihr auch am Montagabend, da könnt ihr richtig feiern gehen, das ist ein Top-Laden, aber ich glaube, als Fußballer, wenn ich da wohnen würde und wäre Profifußballer, ich würde da irgendwie abrutschen. Ich würde da jeden Wochentag Jack Grealish-like mir das ein oder andere kalte Getränk reinziehen. Nein, Spaß beiseite.
Gut, also, dass du kein Profi geworden bist.
Genau, deswegen bin ich kein Profi geworden. Nein, Spaß. Aber Premier League ist noch, glaube ich, ein Punkt, den wir nennen können, weil ich finde, also wenn ich mir Premier League-Spiele anschaue, City gegen Liverpool, City gegen, keine Ahnung, auch Chelsea, das sind einfach, also die Liga ist einfach besser als die Bundesliga. Ich glaube, da machen wir uns nichts vor.
Ja, das ist eben auch der Pfund, den ich immer halt aussehe. Ne? Premier League ist für mich die beste und stärkste Liga. Das ist einfach so, auch wenn die Bundesliga sich jetzt nicht so extrem dahinter verstecken muss, gerade auch was die Stadien angeht, die Fans angeht, all das, aber den Fußball, wenn man es den anschaut, da auf der Insel. Und das ist dann sicherlich auch nochmal das, was Flo jetzt möglicherweise dann auch diesen Wettkampf, diese Liga, das vielleicht dann auch nochmal reizen könnte, würde. Aber er ist noch jung. Xabi Alonso, Real Madrid. Vielleicht sehen wir in 4 Tagen ein Foto, dass Hans-Joachim Wirtz und Flo Wirtz nach Madrid fliegen. Oder man, also wie gesagt, ich bin gespannt und freue mich nicht auf die kommenden Wochen.
Alles noch ziemlich offen. Jetzt denken wir es mal kurz noch zu Ende und sagen, der Wechselklapp, Florian Wirtz wechselt zum FC Bayern. Irgendwann gibt es die Headline und dann auch vielleicht die offizielle Meldung. Torben, kannst du dir denn vorstellen, dass dann eine Systemumstellung bei den Bayern denkbar ist, um eben beide, ich rede jetzt von Florian Wirtz und vor allem dann eben Jamal Musiala, um beide so in dieses, ja, in ein System zu kriegen auf eine sinnvolle Art und Weise? Es wurde eben die Diskussion, Bayern normalerweise immer im 4-2-3-1, ob dann möglicherweise eine Umstellung auf ein 4-1-4-1 eine Möglichkeit ist.
Klingt gut, liest sich gut, rein auf dem Papier, wenn man Wirtz und Musiala so als 2 Zehner, 2 Achter, wie auch immer, da auf einer Position hat. Aber ich sehe die Gefahr und eben halt auch nicht die Möglichkeit, das zu spielen mit einem alleinigen Sechser, Joshua Kimmich. Da tue ich mich ein bisschen schwer mit. Die DNA ist 4-2-3-1 beim FC Bayern München, und Flo Wirtz und Musiala sind ja so flexibel und variabel einsetzbar, dass eben beide auch eben auf so einer Außenposition, auf so einer Halbposition spielen können, die sehr viel flexibel und fließend im Spiel die Position wechseln können, dass eben halt einer so ein bisschen mehr über diese Außenposition kommt und du dann eben auch in der kommenden Saison eine Doppelabsicherung hast mit zwei Sechsern, dann Kimmich Pavlovic oder Kimmich Goretzka, je nachdem, wie da auch die Causa Goretzka weitergeht im Sommer. Aber das ist für mich schon elementar wichtig, dass man da eben halt auch das, was die Bayern die letzten Jahre eben halt so ein bisschen vermissen lassen haben, diese Konterabsicherung, dieses defensive Denken nach Ballverlusten. Deswegen sehe ich das 4-2-3-1 tatsächlich auch in Zukunft dann eher bei den Bayern.
Ich sehe es auch so. Kerry?
Ja, ich sehe es auch so, zumal für dieses System wird Alphonso Davies einen ganz wichtigen Part einnehmen, wenn der zurück ist, weil dann kommt es darauf an, vor allem die linke Außenbahn ja, zu bespielen. Und da ist er sicher jemand, der auch den Part des Außenstürmers einnehmen kann, weil er ist ja jemand, der auch schnell zurücklaufen kann. Und dann kannst du Jamal Musiala in eine, finde ich, also ich würde eher Jamal Musiala in so eine linke Halbposition schieben und Flo wird es dann etwas zentraler. Und dann kann das sehr gut werden, weil die Jungs kombinieren sehr gut miteinander. Das sieht man bei der Nationalmannschaft. Musiala und Davis kennen sich gut. Also das kann richtig gut werden aus meiner Sicht. Und rechts hast du dann Michael Olise und vorne Harry Kane. Und dann redest du über die wahrscheinlich beste Offensive neben dem FC Barcelona in Europa.
Dann, ich wollte das eigentlich erst später auch machen, das Thema. Aber lasst uns das noch kurz besprechen. So eben Thema Aufstellung, also potenzielle Aufstellung, neue Saison. Weil das liest sich schon extrem gut, wenn man jetzt mal, wir gehen jetzt mal in diesem Szenario mal davon aus, dass der Wechsel von Jonathan Tah klappt, auf den wir gleich noch in Ruhe eingehen, und eben der von Florian Wirtz. Und wenn man sich dann vorstellt, dass man Neuer als Stammtorhüter am Tor hat, Jonas Urbich, der gefühlt immer sicherer wird als Nummer zwei dahinter, der auch regelmäßig Spielzeit bekommen soll, dann hast du Tah in der Innenverteidigung, zum Beispiel mit Upamecano, hast einen fitten Davis irgendwann wieder als Linksverteidiger und hast dann vor allem offensiv aber noch, du hast den Florian Wirtz, du hast den Jamal Musiala, du hast den Michael Olise, du hast den Harry Kane, hast womöglich dann auch nach wie vor einen Leroy Sané zum Beispiel, der natürlich diese Superleistungen auch drin hat. Das liest sich schon sehr, sehr gut. Und dann, wenn das dann alles so funktioniert, alle fit bleiben und so, dann kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass es A, eine sehr souveräne Meisterschaft mal wieder wird, souveräner als jetzt in der Saison, dass man den Pokal auch mal wieder angreift und dass man vor allem in der Champions League mal endgültig auch angreift und dann auch konkrete Chancen mal wieder auf einen Titel hat, mit dem Halbfinale, mit dem Finale.
Du musst aber auch aus meiner Sicht, du musst Spieler verkaufen. Das ist auch der klare Auftrag an Max Eberl. Er muss Einnahmen generieren und das liest sich jetzt alles sehr schön, auch mit noch einem Sané vielleicht im Kader und Coman, Gnabry. Aber Max Eberl muss Kohle einnehmen und auch ein Jonathan Tah, der ja ablösefrei käme, wäre ja nicht ganz ablösefrei, weil auch der eine Signing-Fee haben möchte. Darüber haben wir ja in den letzten Folgen schon ausführlich gesprochen. Und du zahlst dann quasi eine Ablöse an den Spieler. Also da reden wir auch vom Bereich der mindestens mal 10 Millionen Euro, wie wir hören, das möchte Jonathan Tah für seine Unterschrift haben, dann hast du ja wieder eine Ausgabe, sag ich mal. Und dann käme eventuell Florian Wirtz noch dazu. Also die Bayern müssen schon zusehen, dass sie da auch Spielertransfers, also dass sie Spielerverkäufe auch bewerkstelligen. Und das ist eine große Aufgabe für Max Eberl.
Tom, kannst du dir, ist ein bisschen gemein gefragt und es ist natürlich viel Meinung drin, aber auf wen könntest du gefühlt dann am ehesten verzichten? Also wo sagst du, ja, würde den Bayern gefühlt nicht so wehtun, wenn man sich da auf einen Verkauf einigt, mit wem auch immer?
Ja, zum einen die Leihspieler, die gar nicht mehr da sind momentan, Tell, Saragossa, Boe, definitiv weg, weil das für mich kein Bayern-Spieler ist. Und dann eben halt von den drei Offensiven, die Kerry vorhin auch angesprochen hat, dazu Gnabry, Coman oder Leroy Sané, sind so lange beim FC Bayern München, aber halt auch für mich gefühlt nicht mit diesem Impact für eben halt ein Champions League gewinnen oder DFB-Pokal gewinnen oder wie auch immer. Also da kannst du natürlich noch Gelder generieren. Im Zentrum, ich meine, Kimmich, Pavlovic, für mich auch das Duo möglicherweise der Zukunft natürlich. Dann hast du Palinha, der aber bei uns ja auch in der Mixzone gesagt hat, Kerry, du hast das ja übersetzen können, die schwerste Saison hinter sich hat, aber eben gewillt ist, noch zu bleiben und gar nicht bereit ist, die Bayern zu verlassen. So, dann reden wir über Goretzka. Und also es gibt da schon den einen oder anderen Verkaufskandidaten, die Bayern auch loswerden müssen, um eben halt Gelder zu generieren. Und du kannst dich davon ausgehen, du gewinnst die Club-WM und kriegst dann am Ende 115 Millionen. Das wird alles so nicht funktionieren. Deswegen gibt's da schon die Kandidaten, die ich da gerade aufgezählt habe, wo ich auch sage, die sind dann eben auch irgendwo verzichtbar. Kim hinten wurde als Monster angekündigt aus Neapel und hat's nicht so wirklich auf die Kette bekommen. Da sehe ich eben halt auch nochmal, wenn du einen Jonathan Tah bekommst, dann ja, sicherlich auch nochmal die Möglichkeit, eventuell da nochmal ein bisschen Ablöse zu generieren.
Leroy Sané, der Name ist jetzt, glaube ich, nicht gefallen. Jetzt, wenn man jetzt die komplizierten Verhandlungen und den Wechsel zu Tah, wie wenn man das jetzt mal außen vor lässt und nur aufs Sportliche guckt, würdest du dann dem Bayern raten, mit ihm zu verlängern?
Du kannst ja nicht nur das Sportliche sehen. Geht nicht. Also du kannst nur, das kannst du nur im Zusammenhang sehen. Und deswegen sage ich, nein, so wie es gelaufen ist, jetzt am Ende, kurz vor Mai den Berater nochmal zu wechseln und dann eben doch auf die Idee zu kommen, ja, ich möchte aber doch eine Signing-Fee haben, das jetzt zuvor eben halt auch mit einem anderen Berater alles dann auch im Vorfeld alles besprechen können. Und da jetzt eben nochmal ein anderes Modell zu haben, doch nochmal mehr Grundgehalt, ein bisschen weniger leistungsorientiert und so weiter. Und dann noch eine Signing-Fee. Deswegen sage ich, wenn die Bayern sich darauf einlassen, dann machen sie sich unglaubwürdig. Und deswegen sage ich, auch wenn Leroy Sané mir in dieser Saison eigentlich im Großen und Ganzen sehr gut gefallen hat, dass die Bayern auch irgendwann ein Zeichen setzen müssen und auch nach außen Signal senden und auch an die Mannschaft an sich, an die Spieler. Wir lassen uns hier auch nicht auf der Nase rumtanzen. Und deswegen, das, was er gemacht hat, ist aus Spielersicht möglicherweise legitim, aber ich persönlich würde sagen, dann in dem Gesamtkontext dann eben nicht zu verlängern.
Das wird auch nicht passieren.
Ja, genau. Sag mal, wie ist der Stand der Dinge?
Es wird nicht passieren, dass die Bayern da irgendwas nachbessern. Das wurde jetzt auch nochmal bei der Aufsichtsratssitzung gesagt, dass sie da hart bleiben wollen. Und es wäre auch für Max Eberl in der Außendarstellung nochmal eine Niederlage, wenn er da jetzt sagt, okay, ich gebe dir jetzt doch ein bisschen mehr Grundgehalt. Was ist das eigentlich für ein Wasser, Torben?
Das ist jetzt ein dunkles Getränk. Entschuldige, dass ich euch wieder in euren Vortragungen jetzt unterbrochen habe.
Trinkst du morgens um 10
Cola? Es ist kein Cuba Libre. Es ist tatsächlich eine Cola Zero.
Oh, Zero sogar. Na gut. Ja, sehr gut, sehr gut. Jetzt bin ich völlig aus dem... Nein, also die Bayern wollen bei Sané nicht nachbessern, weil sie auch Angst haben, dass er sich auf die faule Haut legt, wenn er jetzt mal Grundgehalt bekommt. Das ist ja die Gefahr bei ihm in den letzten Jahren gewesen, dass er dann eben diese krassen Leistungsschwankungen hat. Und das wollen die Bayern vermeiden. Er hat jetzt bis Freitag, Samstag Zeit zu sagen, hey, ich committe mich jetzt zu euch und ich bleibe doch. Oder er wird den Verein verlassen. Und da ist momentan immer noch keine Entscheidung gefallen. Stand, was haben wir jetzt, Montag?
Mittwoch haben wir.
Mittwoch.
Hast du Montag gesagt?
Nein, das war ja. Mittwoch. Mittwoch, der 14. Mai um 10.48 Uhr ist Stand jetzt noch keine Entscheidung gefallen bei Sané.
Es ist tatsächlich ähnlich. Überleitungskönig Felix schlägt wieder zu bei Jonathan Tah. Auch noch keine Entscheidung gefallen. Aber Kerry, mach mal direkt weiter. Was ist denn da der Stand der Dinge beim lieben Jonathan?
Ja, auch da soll es die Woche im Idealfall eine Entscheidung geben. Das ist ja derselbe Berater wie von Sané, Pini Zahavi, der da die Gespräche auch mit seinem Team eben führt. Und da ist es so, dass Jonathan Tah letztes Jahr auch schon im Sommer im Kreis der Nationalmannschaft erzählt hat, er möchte A, unbedingt zum FC Bayern, er sucht B, in München schon eine Bleibe und C, eigentlich ist alles klar. So, dann haben die Bayern ihn, ja, veräppelt ist zu viel, aber haben am Ende eben nicht durchgezogen. Max Eberl da vielleicht auch ein bisschen zu viel versprochen, der Transfer hat nicht geklappt und jetzt sieht es schon danach aus, dass er bei den Bayern dann auch unterschreibt, da auch diese Signing-Fee, die ich vorhin angesprochen habe, im Bereich der 10 Millionen mindestens mal bekommt. Da ist alles abgesegnet, hat auch der Kollege Plättigol schon berichtet gehabt am Montag im Transfer-Update und jetzt müssen wir mal schauen, was die nächsten Stunden, Tage bringen. Aber ich würde nicht komplett ausschließen, dass da noch ein Real Madrid dazwischen grätscht, weil die jetzt noch einen Innenverteidiger unbedingt verpflichten wollen vor dieser Club-WM, weil sie auch extreme Probleme haben. Alaba nicht mehr gut genug, Rüdiger verletzt, Militao schon länger verletzt, Raul Asensio nicht ganz so stabil. Die wollen was machen. Sie haben auch andere Kandidaten, Saliba von Arsenal, Huizen von Bournemouth. Aber sollte das nicht klappen, dann kannst du natürlich als Real Madrid auch mal einen ablösefreien Jonathan Tah mit einer kleinen Signing-Fee schießen, sage ich mal. Und das ist so ein bisschen das Gedankenspiel auch bei Real Madrid, zumal jetzt ja Xabi Alonso dort Trainer wird. Und der kennt ja Jonathan Tah auch ganz gut. Also die Bayern müssen sich ranhalten, weil sonst droht da schon die Gefahr, dass da noch jemand dazwischen grätscht. Barca wird es wahrscheinlich nicht werden, weil die einfach auch in der Innenverteidigung noch zu viele Spieler aktuell haben. Araujo, Zukunft unklar, aber da ist eben kein Platz aktuell, zumal auch dieses Financial Fairplay-Thema ein großes ist und die Probleme haben, auch Spieler zu registrieren.
Real wird brutal interessant, bin ich gespannt, mit neuem Trainer, mit ein paar neuen Spielern. Und ja, gefühlt haben sie sich ja schon ein bisschen verjüngt, jetzt die vergangenen Jahre nicht nur gefühlt, mit Camavinga, Tchouameni und so weiter. Aber gefühlt braucht jetzt wieder so einen kleinen Umbruch, weil eben der ein oder andere nicht mehr ganz so die Leistung bringt, so wie David Alaba zum Beispiel. Aber wir reden jetzt vor allem mal über Jonathan Tah. Torben, wie gut wird es denn passen, wenn es funktionieren würde? Ist es einer, der dieses Bayern-Niveau hat und der auch diese Abwehrchefrolle so einnehmen kann, wie man sich dann vorstellt?
Für mich absolut. Ich finde ihn extrem gereift in den letzten Jahren. Jetzt unter Xabi Alonso auch nochmal den nächsten Entwicklungsschritt gemacht. In der deutschen Nationalmannschaft gefällt er mir sehr gut, hat eine Ausstrahlung, hat eine Persönlichkeit. Groß, wuchtig, kopfballstark, zweikampfstark.
Beschreibst du dich oder Jonathan Tah?
Ja, uns beide, weil wir relativ ähnlich sind. Und ja, dazu auch einer, der organisieren kann, der deutschen Sprache mächtig ist, der eben halt dann eben auch diesen Part und diese Rolle in einem noch größeren Umfeld und Niveau dann eben auch auf den Platz bringen muss. Aber das kennt er auch, wie gesagt, aus der Nationalmannschaft, auch wenn er dann natürlich einen Antonio Rüdiger neben sich hat, der ja da vielleicht noch eher den lauteren Part gibt als Jonathan Tah. Aber ich finde seine Entwicklung sehr, sehr gut. Und von daher kann ich mir persönlich Jonathan Tah sehr gut beim FC Bayern München hinten in der Abwehrkette vorstellen.
Unterschreibe ich. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden hier im Podcast nächsten Mittwoch, aber auch im Transfer-Update am Freitag und am Montag, aber auch sonst auf allen Sky-Plattformen. Seid ihr bestens informiert. Dann würde ich sagen, gehen wir 10 Jahre zurück sozusagen, was das Alter betrifft. Kerry, vom 29-jährigen Jonathan Tah zu einem 19-jährigen Maurice Krattenmacher. Ist aktuell an den SSV Ulm ausgeliehen vom FC Bayern. Wie schauen denn die Planungen aus bei ihm oder möglicherweise dann eben auch bei Ulm, bei Bayern?
Ja, die Ulmer leider abgestiegen. Ich fand, die war eine absolute Bereicherung für die zweite Liga. Geiles Stadion, geile Truppe, geile Fans, genau. Das war immer eine tolle Stimmung im Donaustadion. Ich hoffe, dass sie bald wiederkommen. Aber Maurice Krattenmacher hat jetzt dort ein Jahr gespielt und an ihm liegt es jetzt nicht, dass die da runtergegangen sind, wieder direkt in die dritte Liga, weil er es echt gut gemacht hat. Über 30 Pflichtspiele, 11 Scorerpunkte gesammelt. Also der hat es echt gut gemacht für sein Alter. Kam ja von Unterhaching zu den Bayern, wurde dann direkt eben an die Ulmer verliehen. Und der Plan ist jetzt, dass er in der neuen Saison wieder verliehen wird. Also die Bayern wollen dann den nächsten Schritt ihm ermöglichen. Da gibt es auch schon mehrere Bundesligisten, die mal angefragt haben. Auch Zweitligisten, die ambitionierter sind, also quasi auch um den Aufstieg in die erste Liga mitspielen, die den Jungen interessant finden. Also er hat einen sehr guten Markt und da soll jetzt auch demnächst eine Entscheidung fallen. Es ist aber auch nicht komplett ausgeschlossen, dass die Bayern ihn erstmal mit zur Club-WM mitnehmen. Also da gibt es Überlegungen, ihn auch eben mit in die Vereinigten Staaten zu nehmen, dass er da auch ein bisschen noch Erfahrung sammelt, auch mit der Truppe mal unterwegs ist. Und ja, ist ein sehr technisch starker Spieler, also ein frecher Spieler mit einem guten Abschluss und ja, auch einem guten Tempo. Also sehr interessantes Paket, ob er es jetzt bei den Bayern langfristig schafft, müssen wir abwarten. Aber er ist auf jeden Fall ein Spieler, den wir in den nächsten Jahren auch beobachten können, der so ein bisschen jetzt auch den Paul-Wanner-Weg gehen soll, quasi von einem Zweitligisten Elversberg möglicherweise zu einem Erstligisten à la Heidenheim von dem Format oder eben in der zweiten Liga dann zu einem Club, der ein bisschen ambitionierter ist und den Aufstieg mitspielt.
Wir haben euren Wunsch übrigens auch gesehen. Es wird irgendwann eine extra Folge zum Campus geben, wenn so die Aktualität mal ein kleines bisschen entspannter ist. Vielleicht während der Club-WM, vielleicht dazwischen, vielleicht danach. Wir werden das auf jeden Fall machen. Und bevor wir auch noch auf einen zweiten Spieler eingehen, Kerry, vielleicht Torben, kurz aus deiner Sicht, so ein bisschen allgemeiner. Was sind denn aus deiner Sicht so die, vielleicht kriegst du es auf 2, 3 entscheidende Faktoren runtergebrochen, eben die Faktoren, um den Sprung dann zu schaffen von Talentstatus, von zweiter Mannschaft, von Jugendmannschaft dann hin ins Profigeschäft, um sich da dann durchzusetzen?
Ja, gut, bei den Bayern extrem schwierig. Da musst du eben halt ein ganz besonderes Talent sein, eine ganz besondere Begabung fußballerisch, aber du musst eben halt auch im Kopf klar sein. Und ich glaube, das ist sicherlich bei dem einen oder anderen, der im Campus unterwegs ist, eben halt das Bayern-Wappen auf der Brust zu haben und dann möglicherweise auch, ich würde sagen, durchdrehen, aber dann so ein bisschen die Bodenhaftung verlieren und dann eben halt nicht gewillt sind, sich zu quälen, mehr machen zu wollen als andere zu diesem Talent, dann wird das eben auf Strecke nicht reichen. Dann werden sie gute Regionalligaspieler bis hin zu guten Zweitligaspielern und vielleicht der ein oder andere dann auch zu einem guten Bundesligaspieler. Aber um sich bei den Bayern zu behaupten und durchzusetzen, da gehört so viel oder auch bei anderen Bundesligisten so viel Talent, Wille, Durchhaltevermögen, klarer Kopf, klare Birne, gutes Elternhaus, meines Erachtens auch sehr, sehr wichtig, dass du von zu Hause auch gewisse Dinge, gewisse Werte auch mitbekommst, die du dann auch in eine Mannschaft mit reinbringen kannst. Und
gutes Beispiel, Florian Wirtz.
Ja, Lars und Sven Bender sind für mich zwei Paradebeispiele, wie das funktioniert. Die ein mega Talent hatten beide, aber die total klar in der Birne waren, die zugehört haben, die aber auch frech waren. Also du brauchst natürlich auch ein gesundes Selbstvertrauen. Das haben die beiden schon im frühen Alter gehabt. Aber die waren völlig klar in ihrem Kopf und waren von zu Hause auch gewisse Dinge auch mitbekommen. Und dann gab es auch ein Top-Talent, Timo Gebhardt, der halt ein Megatalent war. Unglaubliche Dinge auf dem Platz im Training gemacht hat, auch in den Spielen. Aber der halt, Timo, entschuldige, halt nicht ja, alle Lappen am Zaun hatte manchmal und dann eben auch ja im Privatleben halt auch Dinge gemacht hat, viel unterwegs gewesen, da mal Ärger gehabt, da mal eine Schlägerei, da mal so. Ja, es war wirklich so. Und du hast dann eben halt diese beiden Wege gesehen, einmal die Bender Twins und dann Timo Gebhardt, der wie gesagt, von seinem fußballerischen Talent überall hätte spielen können, überall. Ja, und das ist dann eben halt auch, wo du dann eben siehst, dass es dann auch in einer Phase ist, wo du in einem Alter bist, wo dann auch andere Dinge, andere Einflüsse auf dich zukommen und da musst du schon relativ klar und fokussiert sein und deinen Weg gehen wollen und eben halt nicht abbiegen.
Und genau das hat auch Kompany vergangene Woche nochmal auf der Pressekonferenz gesagt. Da hat er nämlich sich selbst als Beispiel herangeführt. Er wurde ja extrem gepusht, als er dann aus Belgien eben nach Deutschland auch kam, auch zum HSV und wurde als Riesentalent deklariert. Dann hatte er aber Verletzungsprobleme. Und es hat ihm nicht so gut getan, dieser Hype auch um ihn, dieses Gerede um ihn. Und dann hat er diese Ups und Downs halt schon in dieser frühen Zeit beschrieben gehabt, die ihn auch geprägt haben. Und ich glaube, deswegen ist Kompany auch ein bisschen vorsichtiger, was jetzt Lennart Kahl angeht, was jetzt auch in Jonah Kusiasara angeht, was diese ganzen Jungs angeht, dass er die sofort auch reinwirft. Ich finde es manchmal besser, wenn du ein bisschen mutiger bist, à la Hansi Flick bei Barca, das haben wir aber vergangene Woche schon besprochen. Aber es ist auch legitim als Trainer zu sagen, hey, ich muss erst mal schauen, wie die Jungs auch überhaupt diesen ganzen Hype und dieses ganze Gerede um sie verarbeiten und wahrnehmen.
Ich habe noch eine Mini-Anekdote zu den Bender-Zwillingen, die mir gerade eingefallen ist, Torben. Nach einer Doppelpass-Sendung saß ich danach beim Mittagessen noch zusammen, unter anderem mit Simon Rolfes, Leverkusen-Manager. Und dann sind wir irgendwie auf die beiden auch gekommen. Und die haben sich ja immer so dermaßen reingehauen in jeden Zweikampf, waren ja auch oft verletzt, auch oft mal im Gesicht und so weiter. Und dann kamen die gerade aus einer Verletzung zurück. Und dann haben sie beide erstmal außen hingestellt, so als freie Anspielstationen neben dem Feld. Und Simon meinte, nach 5 Minuten lagen beide gleichzeitig auf dem Boden, weil sie dann doch irgendwie es geschafft haben, in einen Zweikampf so reinzugehen, um sich eben doch zu verletzen. Also Einstellung hatten die beiden wie kaum jemand. Kerry, ich habe es gerade gesagt, wir werfen noch einen zweiten Namen rein, vom Campus Javi Fernandez. Ja, spanische Wurzeln, man hört schon, hat in der Jugend bei Celta Vigo und Atletico Madrid unter anderem gespielt, kam 2023 zu Bayern dann eben. Wie ist bei ihm der Stand der Dinge?
Also Felix, erstmal bist du ein bisschen schlecht vorbereitet, weil du hättest die perfekte Überleitung jetzt schaffen können mit den Bender-Zwillingen und auch Javi Fernandez, weil Javi Fernandez genauso ein Spieler ist wie die Bender-Zwillinge. Der wirft sich in jeden Zweikampf rein. Das ist jemand, der packt wirklich sein ganzes Körpergewicht in jedes Luftduell, in jedes Bodenduell. Und genau das ist ein Problem, weil er hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen, schon vor mehreren Monaten in der Youth League, hatte da erst sein Comeback gegeben, dann wieder raus. Und der Junge muss weiterhin kürzer treten, 3 bis 4 Monate wird es noch dauern, bis er wieder spielen kann. Die Bayern unterstützen ihn da und es ist wirklich, es sagen viele am Bayern-Campus, auch der talentierteste Spieler im Mittelfeld, den die Bayern da eigentlich haben. Also
er ist so 8er-10er, ne?
Genau, 8er-10er, ja, kannst auch der Doppel-6 sehr gut spielen lassen, als etwas offensiveren Part, ist auch Kapitän der U19, also hat auch Persönlichkeit, aber hat halt dieses unglaubliche Verletzungspech und ist jetzt erst nochmal, ja, mindestens mal so um die 3 Monate raus, bis er wieder auf den Platz zurückkehren kann. Also es ist eine schwierigere Kniegeschichte. Der Plan der Bayern ist, ihn danach wieder einzubinden, auch in erstmal natürlich die Regionalliga-Mannschaft, die zweite Mannschaft und dann auch mal fit zu bleiben über mehrere Monate. Und dann ist die Möglichkeit auch da, ihn ja zu verleihen und nochmal den nächsten Schritt zu ermöglichen, dass er auch auf höherem Niveau spielen kann. Weil bei Bayern sagen sie selbst, wir haben so viele Talente in dieser Nachwuchsleistungsakademie, in unserer Akademie, aber wir können sie halt nicht so richtig einbinden, weil die Regionalligamannschaft einfach zu tief spielt. Also die zweite Mannschaft spielt in der Regionalliga, das ist einfach ein zu hohes Gefälle. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, sie müssten eigentlich irgendwie alles dafür tun, um in die dritte Liga aufzusteigen, dann sähe es anders aus. Aber deswegen gibt's ja auch jetzt verschiedene Partnerclubs, verschiedene Ideen da auch, diese Spieler in Zukunft ein bisschen besser zu fördern. Bei Javi Fernandez ist es der klare Plan, ihn dann auch bald zu verleihen, wenn er gesund zurückkehrt und wenn er dann auch ja wieder regelmäßig spielen kann.
Wird interessant auch, ob sich dieses System dann oder Konstrukt mit Laien und dann zurückholen, ob sich das jetzt eben auch dann zum Beispiel bei Paul Wanner, ob es funktioniert. Franz Kretzig geht ja zu RB Salzburg, kommt erstmal nicht zurück zum FC Bayern, weil es gibt natürlich auch diese positiven Beispiele à la David Alaba, à la Philipp Lahm und so weiter. Schauen wir mal, wie es dann eben bei den jetzigen Talenten ist. Da würde ich sagen, guck mal noch kurz voraus auf Hoffenheim. Ich glaube, wir müssen nicht zu viel auf diese Spiele jetzt verlieren. Für die Bayern geht's um nichts mehr. Hoffenheim kann theoretisch, wenn sie verlieren und Heidenheim gewinnt, noch auf den Relegationsplatz abrutschen. Das ist vielleicht so das sportlich Spannendste an diesem Spiel. Torben, ja, also die Bayern gehen sie ernsthaft an. Daran haben wir keine Zweifel. Da sind wir drei uns einig. Aber ansonsten kurz dein Blick aufs Spiel.
Ja, seriös verabschieden. Letzte Bundesliga-Spieltag so zu nutzen, wie die Bayern ja einen Großteil der ganzen Saison aufgetreten sind. Thomas Müller vielleicht nochmal die eine oder andere Minute zu gönnen und zu geben, um dann eben halt zu sagen, das war's. Wir haben trotz Ibiza-Trip Hoffenheim geschlagen.
Und dann, wie geht's weiter bis zum 14. Juni, wenn die Club-WM startet?
Ja, ist mal ein bisschen Urlaub. Der eine oder andere darf sich
auch mal... Ich meine jetzt nicht bei dir persönlich, ich meine bei den Spielern, ne?
Ja, ja, ich rede von den Spielern. Ich habe keinen Urlaub. Ich habe erst im August Urlaub. Tatsächlich mal ein bisschen runterzukommen, ne? Sich auszuruhen, Akkus ein bisschen aufzuladen, mental auch mal ein bisschen runterzukochen, um sich dann aber eben auch wieder zu fokussieren. Nations League steht an, Club WM steht an. Also,
was ist los, Kerry?
Ich kann nicht mehr, weil also ich denke die ganze Zeit an das Hoffenheim-Spiel von letzter Saison. Wir reden hier von seriös verabschieden und das war auch der letzte Spieltag, das letzte Spiel von Thomas Tuchel. Da hieß es auch, Thomas Tuchel nochmal einen würdigen Abschied bereiten, dann kriegen die vier.
Das waren komplett andere Vorzeichen. Da steht jetzt Company an der Linie, der gefühlt auf jeder PK sagt, jedes Spiel gewinnen zu wollen. Das wird er den Spielern auch entsprechend einimpfen. Die stehen unter dem
Brennglas. Kriegt sich hier nicht mehr ein.
Nee, das hat das.
Ja, ich sehe die ganze Zeit noch dieses Spiel vor mir, weil die Bayern da wirklich vier Stück eingeschenkt bekommen haben, sich die Dinge ja selbst reingeschenkt haben und Thomas Tuchel an der Seitenlinie stand die ganze Zeit mit dem Kopf geschüttelt. Ihr kennt ja Thomas Tuchel noch, also der ist völlig wütend, ist der da auch durch die Katakomben, der hat überhaupt keinen Bock mehr gehabt und irgendwie kann ich gerade nicht aufhören, an dieses Spiel zu denken, aber ja, ich versuche mich einzukriegen.
Ich hoffe, im Laufe des Tages gelingt dir das, sonst hast du keinen schönen Tag. Gut, ich habe jetzt noch, wir haben noch letzte Woche, das heißt wir, ich habe eine Rubrik eingeführt, Frage an den Ex, also an den Ex-Profi Torben, weil wir gerade Spaß haben oder vor allem Gary Spaß hat.
Ja, dann frag deine Ex.
Ja, nee, lieber nicht. Die Frage, wie viel Spaß hat man denn noch, wenn man jeden Tag mit Fußball zu tun hat als Profi? Also wenn man so gut wie jeden Tag trainiert oder spielt, hat man da noch Spaß? Freut man sich aufs Training? Freut man sich auf die Spiele? Oder ist es super individuell?
Ich glaube, es ist individuell, aber im Großen und Ganzen hast du Spaß. Du freust dich auf die Kabine, du freust dich drauf, auch manchmal tatsächlich dummes Zeug zu erzählen. Du freust dich aufs Training, tatsächlich auf die Inhalte. Du freust dich auch mal auf Torschusstraining. Du freust dich auf den Wettkampf, wenn dann Spiele stattfinden, Kleinfeldspiele oder 11 gegen 11. Also mir hat es tatsächlich, ich sag mal, zu 95% Spaß gemacht. Es gibt natürlich auch mal Tage, die haben wir. Dafür sind wir Menschen, wo es mal wehtut, wo du keine Lust hast, wo du denkst, oh, jetzt muss ich mich quälen. Und zu den 5% zählen da natürlich auch die Vorbereitungsphasen Sommer und Winter, wo es zwar immer schön ist, im Winter da auch mal wegzufliegen in warme Gefilde, aber das ist dann mitunter schon auch eine Quälerei, wo es dann auch tatsächlich nicht jeden Tag Spaß gemacht hat.
Ja, guck, spannend. Ich habe es mir tatsächlich so vorgestellt, aber es gibt mit Sicherheit auch Spieler, wir haben über Einstellungen geredet, die es dann einfach weniger ernst nehmen, die dann im Zweifel auch weniger Spaß haben. Kerry meldet sich. Ja, Kerry?
Ja, ich habe auch noch eine Frage an den Ex. Wie geht's denn deinen Katzen?
Ich habe die schon lange nicht mehr gehört und gesehen. Ich weiß, eine...
Wie lange? Wochenlang oder?
Nee, heute. Normalerweise müsste der eine eigentlich draußen stehen und rein wollen, aber der ist nicht da. Einer ist oben, den anderen suche ich gleich. Aber danke der Nachfrage.
Letzte Woche wolltest du Torbens Katzen ja auch grüßen. Willst du wieder jemanden grüßen? Die Katzen wissen ja schon Bescheid jetzt.
Boah, so aus dem Stegreif? Nö, fällt mir jetzt keiner an. Da bin ich mal sehr langweilig.
Sonst noch was loswerden? Ansonsten machen wir einen Sack.
Nee, vom Feeling habe ich ein gutes Gefühl. War ein schöner Podcast und
mega.
Hat Spaß gemacht.
Ja, mega.
Ich freue mich dann auf nächste Woche und bin gespannt, wie wir dann über das letzte Hoffenheim-Spiel sprechen.
Ja, ich auch.
Ja, dann gebt noch schnell einen Tipp ab. Wie geht's aus? Ich sage, es wird ein souveränes 3-0 für die Bayern mit einem Müller-Tor.
Es wird ein 1-3. Also Bayern-Sieg, ne? 1-3. Heimspiel, Auswärtsspiel, Mannschaft.
Ich sage, es wird ein 2-2.
Spannend. Also wenn du den 2-2-Tipp triffst, dann darfst du dir nächste Woche bei der Podcast-Aufnahme irgendwas wünschen.
Okay, dann mache ich die Überleitung nächste Woche.
Nee, da mache ich mir jetzt ab jetzt Gedanken bis nächsten Mittwoch. So, Danke euch beiden. Jeden Mittwoch gibt's eine neue Folge. Gebt uns weiterhin gerne Feedback. Es macht uns Spaß, aber ihr sollt natürlich auch Spaß dran haben am Hören da draußen. Deswegen, wenn euch irgendwas auffällt, wenn euch irgendwas fehlt, wenn ihr euch irgendwas wünscht, schreibt uns gerne, kommentiert's auf Spotify oder wo auch immer. Danke euch beiden und erstmal einen schönen Mittwoch. Dir viel Spaß an der Säbener Straße, Tom.
Bye. Ciao, macht's gut.
Mir San 4, der FC Bayern Podcast von Sky Sport.